Sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich nur eine Investition in teuren Urin oder ein unterschätztes Werkzeug in der Präventivmedizin? Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Wir hatten ja jetzt ganz kürzlich erst eine Folge, in der es auch um Nahrungsergänzungsmittel ging. Und jetzt hat mich eine Freundin, eine Gynäkologin gefragt, Moritz, wie hältst du es eigentlich mit den Nahrungsergänzungsmitteln? Ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Und so eine Pauschalantwort, die ist wie so oft eigentlich Schmarrn. Ich werde heute trotzdem versuchen, so eine Pauschalantwort zu geben. Vorab habe ich aber noch kurz ein bisschen organisatorisches Housekeeping. Ihr hattet gesehen, beziehungsweise hatte ich es auch angekündigt, dass ich vor einigen Monaten die Gesundheitswerkstattfolgen auch im Videoformat auf YouTube begonnen habe hochzuladen. Und dort sind und bleiben die Abrufzahlen aber sehr niedrig. Und der Markt, der Gesundheitsmarkt oder Content auf YouTube, der ist extremst gesättigt. Also da erzählen so viele Leute irgendwas, dass um dann nicht unterzugehen, ich jetzt zum einen die Videoproduktion massiv verbessern müsste und auch dieses alberne YouTube-Spiel mitspielen. Also ganz auffällige Thumbnails, diese kleinen Fotos, die immer angezeigt werden, da basteln und dramatische Titel verwenden im Sinne von das verändert alles und das große Geheimnis, das dir niemand verrät und irgend sowas. Und das mache ich natürlich in Teilen beim Podcast auch, einfach damit die Folgen irgendwie ein bisschen interessant sind, was oft im Bereich der Präventivmedizin gar nicht so einfach ist, eben weil es so sehr abstrakte Konzepte oft sind. Und da müsste ich auch in jeder Folge zur Interaktion aufrufen und euch behelligen mit Fragen. Was denkt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare, auch wenn es mich vielleicht gar nicht interessiert. Und das möchte ich einfach nicht, sondern ich möchte gute Podcasts machen, die ihr gerne hört. Und deswegen werde ich jetzt in Zukunft also die Folgen nicht mehr auf YouTube hochladen, beziehungsweise das nur noch sporadisch tun, wenn sich es einfach anbietet oder ich sowieso über ein Zoom-Gespräch auch das Videoformat an der Hand habe. Aber sonst einfach wie früher auch die Podcasts als Audioformat auf den gängigen Audio- oder Podcast-Plattformen hochladen, wo ihr sie dann hören könnt. So, jetzt aber zurück zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die entweder oft vollkommen skeptisch und abneigend bewertet werden oder religiös begeistert. Und die Wahrheit aus meiner Sicht liegt eben wie so oft dazwischen. Ich persönlich habe meine Meinung auch verändert. Ich war früher eher in der Urin-Theorie-Fraktion, also dass man gesagt hat, Nahrungsergänzungsmittel sind eine Investition in teuren Urin und das ist alles Schmarrn. Heute würde ich das ein bisschen anders sehen. Also ich würde denken, dass für die allermeisten Menschen in der westlichen Welt mit der Art, wie wir uns eben so im Durchschnitt ernähren, es gar nicht so eine schlechte Idee ist, gewisse Dinge zu substituieren. Beziehungsweise würde ich denken, dass eben der Aufwand relativ niedrig ist, um potenziell viel Mehrwert rauszuholen. Und deswegen möchte ich jetzt in dieser Folge grundsätzlich darüber nachdenken, wie man sich Nahrungsergänzungsmitteln nähern kann, ja, welches Framework man da anlegen kann und sich grundsätzlich Gedanken machen und dann auch ein paar ganz konkrete Präparate vorschlagen, die eben, wenn man unter dieser Pauschalantwort versucht, eine Empfehlung zu formulieren, für viele Leute vielleicht hilfreich sein können. Wenn man jetzt überlegt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, dann kann man einzelne Präparate hernehmen und sich das Interventionsframework zunutze machen. Das hatte ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal erklärt. Da gibt es vier Fragen, die man durchdeklinieren kann. Das erste ist, was ist der potenzielle Mehrwert? Ja, was springt da für mich raus? Das ist die Frage, auf die sich die allermeisten Leute überhaupt immer konzentrieren oder da drauf springen, wenn man jetzt irgendeine Gesundheitsintervention diskutiert. Dann sagt man, man soll auf jeden Fall das und das essen, weil da hat man in der Studie diese Risikoreduktion gesehen. Oder man soll auf jeden Fall so und so trainieren, weil da hat man gesehen, dass XYZ passiert. Und das ist auch eine legitime Frage, aber es ist eben nur eine von anderen, die man sich auch fragen darf. Und die zweite, die ist recht naheliegend, was ist das potenzielle Risiko, das damit einhergeht? Ja, welches Komplikationspotenzial kann ich mir damit aufhalsen? Und das ist jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln häufig überschaubar, aber das Interventionsframework bietet sich eben auch letztlich für jede Gesundheitsintervention an. Und wenn man jetzt überlegt, da steht eine OP an, zum Beispiel jemand hat Schulterschmerzen und der Orthopäde sagt, ah, das müssen wir auf jeden Fall operieren, dann ist natürlich die Frage nach dem Mehrwert und natürlich auch die Frage nach dem Risiko. Da ist das ein bisschen plastischer und verständlicher, warum natürlich die Frage nach dem Risiko auch gestellt werden sollte. Die dritte Frage wäre die nach den Kosten, und das können natürlich monetäre Kosten sein, Geld, aber auch Opportunitätskosten, Zeit, Aufwand, Energie, irgendwas, was ich durch diese Intervention vielleicht nicht machen kann. Und die vierte Frage, die ist, habe ich da Lust drauf? Was ist mein Bauchgefühl? Ja, habe ich da ein Stimmigkeitsgefühl? Und habe ich da Bock drauf oder nicht? Und das kann manchmal ganz unspektakulär sein, aber häufig ist es bei diesen Gesundheitsinterventionen und der Frage, soll ich jetzt das oder das machen oder nehmen oder mich darauf einlassen, dann am Ende doch entscheidend. Und die vier Fragen, was ist der Mehrwert, was ist das Risiko, was sind die Kosten oder Opportunitätskosten und was sagt mein Bauch, die können wir uns natürlich auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln stellen. Zusätzlich können wir aber jetzt neben sozusagen den Blick auf uns und wie ist es so meine individuelle Situation und meine Lebenssituation und mein Bauchgefühl, kann ich auch nochmal spezifisch einzelne Wirkstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel angucken und mir überlegen, okay, was ist denn überhaupt das Ziel oder was wird da versprochen? Geht es da um eine verbesserte Lebensqualität? Geht es da um Lebenszeit? Geht es da um Symptomreduktion von irgendwas? Was soll denn da genau rausspringen, jetzt spezifisch auf dieses Präparat bezogen? Und können wir das erklären? Also steht das irgendwo in der Brigitte oder irgendeiner anderen? Ich glaube, es gibt die Brigitte, so ein Frauenheft da, oder erzählt das irgendein Instagram-Heini auf Instagram oder sowas, der da überhaupt keinen Plan eigentlich von hat und irgendwelche molekularen Mechanismen total aus dem Zusammenhang reißt? Oder kann man das tatsächlich ganz gut erklären, wie dieser Wirkmechanismus zusammenkommen soll? Und haben wir dann auch vielleicht noch mehr Daten dazu, die eine gewisse Sicherheit gewährleisten? Und im Idealfall haben wir einen Wirksamkeitsnachweis. Das wird natürlich bei Medikamenten auf jeden Fall gemacht, sonst kriegen die keine Zulassung. Also da im allerersten Schritt in der Grundlagenforschung versucht man natürlich, die Wirkmechanismen zu erklären, beziehungsweise aus denen heraus einen Wirkstoff zu ermitteln oder zu produzieren. Dann gibt es Sicherheitsdaten, erst im Tiermodell und dann in sehr niedriger Dosierung am Menschen, und dann irgendwann versucht man, den Wirksamkeitsnachweis über randomisierte, kontrollierte Studien zu erbringen. Und das ist bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln viel schwieriger, beziehungsweise gibt es da einfach die Daten nicht, weil man häufig nicht so viel Geld damit verdienen kann und deswegen kein Interesse dran da ist oder es keine Menschen gibt, die das dann entsprechend fundiert untersuchen. Aber trotzdem gibt es das manchmal und trotzdem sollten wir uns die Fragen dazu stellen. Ein großes Dilemma, das eben aus dem mangelnden Finanzierungsinteresse auch entspringt, ist, dass es insgesamt einfach häufig keine guten Studien gibt. Und dann einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Daten, wo man sich dann jeweils das raussuchen kann, was einem gerade ins eigene Argument und den Kram passt. Und was eben ganz häufig gesagt wird oder zitiert wird, sind so randomisierte Studien zu Multivitaminpräparaten, die oft enttäuschende Resultate geben. Und dann heißt es, ja, sieht man doch wieder, ist doch alles für die Katz. Das Problem ist, dass diese Studien, die dann irgendwie auch eindrücklich daherkommen, da hat man dann eben große epidemiologische Daten oder man macht auch teilweise recht große Interventionstrials. Aber wenn man halt viele Probanden hat, aber das Studiendesign an sich total für die Katz ist, dann bringen einem auch die vielen Probanden nicht, auch wenn es dann ein bisschen eindrücklich rüberkommt oder man sagen kann, ja, man hat das hier so toll untersucht. Weil das ist ja genauso, wie wenn ich zum Beispiel ein Blutdruckmedikament untersuchen wollte und dann mache ich zwei Gruppen und die eine Gruppe, die kriegt ein Placebo und die andere, die kriegt einfach irgendein Blutdruckmedikament in irgendeiner Dosierung. Weil genauso ist es ja bei diesen Multivitamin-Trials. Da nimmt man halt irgendein Multivitaminpräparat mit irgendeiner Dosierung und die eine Gruppe, die kriegt dann das Placebo und der anderen, der haut man das irgendwie rein. Und dann wundert man sich, warum am Ende irgendwie nichts passiert. wenn man das Gleiche mit dem Blutdrucktablett macht, dann würde man sich auch wundern, warum halt an den Endpunkten dann irgendwie nicht so viel passiert und man keinen Mehrwert nachweisen kann. Also man müsste hergehen, wie bei den Blutdruckmedikamenten zum Beispiel, man kann das auch auf andere Medikamenten-Trials beziehen oder die Analogie herstellen, man müsste hergehen und das Vitamin D messen. Man müsste hergehen und das Magnesium messen, auch wenn man das Magnesium gar nicht so gut abbilden kann. Aber man müsste die B-Vitamine messen und das Selen messen und so weiter. Und dann könnte man gucken, aha, hier habe ich bei einem individuellen Menschen ein Defizit oder das ist wegen mir nur in so einem Graubereich, einem suboptimalen Bereich. Und jetzt substituieren wir das ganz gezielt dahin, wo wir es haben wollen. So wie wir es beim Blutdruck auch machen. Wir gucken, wer hat einen Bluthochdruck, eine arterielle Hypertonie und dann dosieren wir schrittweise das Blutdruckmedikament so, dass der Blutdruck genau da ist, wo wir ihn haben wollen. Und dann bin ich mir sicher, dass man für harte Endpunkte, für interessante Endpunkte, also nicht nur für Mortalität, sondern auch für eben Demenzmanifestationen und kardiovaskuläre Risiken, wenn man denn in der idealen Welt diese Trials sehr lange machen könnte, aber auch wenn man eben in der echten Welt die Interventionsstudien macht, die man da eben machen kann und ein bisschen softere Punkte anguckt, dass man da durchaus ein härteres Argument für bestimmte Präparate ableiten könnte. Gleichzeitig muss man fairerweise auch sagen, aus meiner Sicht, dass kein Mensch Nahrungsergänzungsmittel braucht, um gesund zu sein und lange gesund zu bleiben. Es gilt natürlich insgesamt für diejenigen, die sich ausgewogen ernähren, was auch immer das jetzt heißt. Ja, aber man kann schon sagen, wenn jemand eben viel frisches, lokal produziertes Obst, Gemüse futtert und ausreichend Ballaststoffe darüber zu sich nimmt, ausreichend Mikronährstoffe, das sind ja die dann häufig in den Nahrungsergänzungsmitteln drin sind, aber wegen mir auch seinen Eiweißbedarf ein bisschen auf dem Schirm hat, Omega-3-Fettsäuren über Fisch zu sich nimmt oder überhaupt gesunde Fette über Olivenöl und sowas und wenig günstige, vielleicht schon ranzige pflanzlichen Öle, die irgendwie 3 Jahre im Regal standen, so, dann braucht man keine Nahrungsergänzungsmittel. Und auch wenn man sich jetzt so irgendwie durchschnittlich ernährt, dann braucht man es auch nicht. Dann steht häufig in der Prioritätenliste aus meiner Sicht anderes an bei den meisten Menschen, nämlich eben die Basics, Schlaf, Sport und Ernährung im weitesten Sinn, bevor man sich dann in irgendwelchen kleinfitzeligen Substitutionsplänen verliert. Wenn man jetzt aber nochmal die Frage hernimmt, okay, was sind denn jetzt so bestimmte Präparate, die man irgendwie erwägen sollte, dann würde ich, wenn ich das Interventionsframework für so den Durchschnitts 0815 deutschen Österreicher oder Schweizer anliege, sagen, dass es schon eine Handvoll Sachen gibt, mit denen eigentlich jeder gut fährt in dem Sinn, dass der potenzielle Mehrwert recht groß ist, dass die Komplikation oder das Risiko, das damit einhergeht, sehr überschaubar ist, dass die Kosten jetzt auch nicht sehr ins Gewicht fallen, also Sachen sind teilweise sehr günstig zu bekommen und man hat da jetzt auch keinen großen Aufwand. Ja? Man muss halt einmal oder zweimal am Tag da irgendwie ein paar Kapseln runterschlucken. Und dann kommt es auf das individuelle Bauchgefühl an. Das kann ich natürlich für euch nicht beurteilen. Aber wenn man das jetzt anlegt, dann gibt es so ein paar Beispiele aus meiner Sicht, die ein sinnvolles Supplement dann darstellen können. Und ich werde da jetzt im Detail nicht drauf eingehen, sondern euch die einfach so kurz und knackig anbieten, ein bisschen runterrattern. Das erste wäre das einzige Präparat oder das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das ich praktisch jeden Tag zu mir nehme, und das ist Magnesium. Da gibt es verschiedene biochemische Formen, gibt es eine eigene Podcast-Folge zu, könnt ihr einfach reinhören. Die Mini-Kurzfassung wäre, es ist beteiligt an über 300 Prozessen im Körper. Es ist sehr sicher, es gibt eine gute Wirkung auf Schlaf, Regeneration, das Nervensystem und viele Leute, die beginnen zu substituieren, die spüren das auch unmittelbar. Also die merken dann nach ein paar Tagen, boah, irgendwie fühle ich mich besser, ich schlafe besser, ich bin konzentrierter am Schreibtisch und sowas. Deswegen Magnesium gehört auf jeden Fall auf die Liste, genauso wie Omega-3-Fettsäuren. Nehme ich auch fast jeden Tag. Ich glaube insbesondere, wenn man eine genetische, familiäre Prädisposition für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen hat, dann ergibt das Sinn. Es gibt ganz passable Daten, finde ich, die die Wirkmechanismen erklären, wie das zum Beispiel entzündungshemmend ist. Es gibt jetzt keine super krassen guten Daten über längere Zeiträume, aber man sieht, dass eben insbesondere in Bezug auf das Herz-Kreislauf-Risiko und auch neurodegeneratives Risiko man da Nutzen rausziehen kann. Weiteres wäre Kreatin, das Kreatin-Monophosphat. Das ist eigentlich ein Supplement, das die Bodybuilder und die Kraftsportler vor allen Dingen nehmen, und dafür ist es bekannt. Aber es gibt jetzt aus den letzten Jahren ganz interessante Daten auch zu kognitiven Vorteilen. Also zum einen, wenn Leute eben Brain Damage akut irgendwie erleiden und dann die Rehabilitation häufig besser funktioniert. Und da kann man auch ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Aber auch zur Konzentration überhaupt, also wenn jemand jetzt da keine Schädigung am Nervensystem hat, gibt es irgendwie Hinweise, dass es hilft und das ist total sicher. Also das futtern eben die Kraftsportler seit vielen Jahrzehnten, und das, wovor man immer ein bisschen Sorge hatte, dass es die Niere beleidigt macht, da kann man, denke ich, wenn man eine gesunde Niere hat, relativ beruhigt, oder kann man sehr beruhigt sein, muss man keine Sorge vorhaben, wenn man da ein paar Gramm jeden Tag zu sich nimmt. Also Kreatin, weiterer Punkt. Und dann wäre das Letzte, was ich auf die Liste schreiben möchte, eben das Multivitaminpräparat. Ich persönlich, ich nehme es nicht so gerne, weil ich lieber genau weiß, was ich da jetzt drunter schluck und dann nicht zum Beispiel irgendwie ein Multivitamin-Multimineralpräparat habe, dann Vitamin D extra nehmen, merke aber, dass in den anderen auch Vitamin D drin ist und im Omega-3 dann auch Vitamin D, und dann habe ich irgendwie eine ganz andere Dosierung, als ich eigentlich gerne nehmen möchte, beziehungsweise es ist viel komplizierter, das zu kalkulieren. Von daher, ich persönlich, ich stehe nicht so drauf. Ich vermute aber, dass für viele Menschen in der westlichen Welt so ein Multivitaminpräparat eine ganz gute Idee ist. Ja, wie der Interventionsframework, was ist der potenzielle Mehrwert? Der ist schon da. Also wenn jemand chronisch niedrige B-Vitaminspiegel hat, dann kann sich das in verschiedener Art und Weise auswirken. Zum einen auf die ganz akute Leistungsfähigkeit, aber eben auch langfristig auf zum Beispiel Nervengesundheit. Was ist das potenzielle Risiko? Das ist total überschaubar. Also theoretisch kann man sich da in irgendwelche Hypervitaminosen auch rein manövrieren, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, die geht gegen null, ja, weil wenn ihr jetzt beim DM so ein Multivitaminpräparat holt, dann ist das natürlich alles so niedrig dosiert, dass die Wahrscheinlichkeit dafür eben ja praktisch null ist. Aber dass ihr gleichzeitig so viel substituiert, dass ihr jetzt einen krassen Mangel in irgendeinem Bereich vorbeugen könnt. Die Kosten, die sind auch total überschaubar. Da, ich weiß nicht, was eine Monatsration kostet, wenige Euro, und dann kommt es eben am Ende auf euer Bauchgefühl an. Das heißt, unterm Strich ist so ein Multivitamin- und auch Multimineralpräparat für viele Leute aus meiner Sicht eine Low-Hanging Fruit. Also, das kann man so mitnehmen, ohne dass man da jetzt einen großen Preis für zahlt oder sich viel Gedanken machen muss oder es irgendwie groß kompliziert ist, so, sondern das kann man einfach machen. Und das wären meine Gedanken zu der Frage, wie man grundsätzlich über Nahrungsergänzungsmittel nochmal ein bisschen differenzierter denken kann und welche ich dann so als Pauschalempfehlung den meisten Menschen irgendwie anbieten würde, wenngleich ich, das wisst ihr, auch wenn es dann immer kompliziert und ein bisschen langweilig wird, fest überzeugt bin, dass es immer individuelle Vorgehen braucht und es sehr wenig Pauschalempfehlungen gibt, auch beim Thema Nahrungsergänzungsmittel, und es, das möchte ich nochmal betonen, ebenso ein Add-on ist. Also wenn jemand jetzt hier sich den krassesten Vitamin und Kollagen und Prä- und Probiotika und weiß der Geier was für Substitutionsplan macht und dann 5 Einnahmezeitpunkte am Tag hat, aber nur 4 Stunden in der Nacht schläft oder seit 3 Jahren die Jogging-Schuhe nicht mehr rausgeholt hat, naja, dann ist das mehr Hobby als ernsthafte Präventivmedizin oder Gesundheitsförderung. Das darf man auch immer im Hinterkopf behalten. Ich danke euch jedenfalls wie immer, dass ihr heute wieder dabei wart. Freut mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, haltet die Ohren steif und bleibt natürlich gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meine Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!